Extra, eine Sendung, ein Thema.
Mit Uniform und Tasche ist er der Kassenwart von Neuschwanstein. Fonsi. Privat ist der Christian Springer und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nazi, komm raus. In diesem Buch beschreibt er, wie er in Syrien nach dem NS-Kriegsverbrecher Alois Brunner gesucht hat. Auf Einladung des Vereins Mut und Courage Bad Aibling hat Christian Springer gestern Abend eine Lesung gehalten und ich habe mich nach der Veranstaltung mit ihm unterhalten. Da habe ich ihn zuerst gefragt, ob es nicht manchmal ziemlich schwer ist, als bekannter Spaßmacher plötzlich über ernste Themen zu sprechen.
Naja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man ganz gerne in Schubladen denkt. Ja, also Dustin Hoffmann, wenn jetzt ein ABBA-Musical aufführen will oder wenn Frank Ribéry plötzlich sagt, er möchte jetzt Tierparkdirektor auch noch machen oder irgendwie so. Also immer dann, wenn man seine Pfade verlässt, die viele mögen, viele kennen und ganz was anderes macht, ist es natürlich immer mit einer kleinen Schwierigkeit verbunden. Aber es hilft dir nichts, solche Dinge, Bücher zu schreiben, die jetzt nichts mit dem Fonsi zu tun haben oder mit dem kabarettistischen Christian Springer, das ist halt auch meine Leidenschaft und da hoffe ich halt, dass manche oder viele Leute den Weg mitgehen und es klappt ganz gut.
Dann jetzt mal direkt auf Ihr Buch. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie Alois Brunner gesucht haben. Können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, wer ist denn dieser Brunner und warum haben Sie nach dem gesucht?
Alois Brunner war die rechte Hand von Adolf Eichmann, dem großen Judenvernichter. Alois Brunner war zuständig für die praktische Arbeit, also wirklich auch vor Ort zu fahren, nach Saloniki, in die Slowakei, nach Frankreich, um dort auch wirklich die Leute, allen Leuten habhaft zu werden und die dann nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager zu verfrachten. Er ist auch so gestorben, er hat nie irgendetwas bereut oder zurückgenommen, er ist als freier Mann in Syrien gestorben. Und er war sicherlich einer der großen Haupttäter, ohne dass sein Name jemals bekannt war. Und jetzt kommen wir langsam auf den Punkt, sein Name war deswegen nicht bekannt, weil er ein peinlicher Name war. Er war nämlich, das ist noch nicht ganz bewiesen und ich darf es jetzt im Radio nicht 1:1 behaupten, die Mutmaßung ist groß, dass er in irgendeiner Form in den Diensten des BND stand, also des Bundesnachrichtendienstes. Und deswegen stand er nie auf der Liste, deswegen ist sein Name nie so bekannt worden. Auch Syrien hat gesagt, sie kennen den Mann überhaupt gar nicht, sie wissen gar nicht, wer er ist. Das ist natürlich alles widerlegt und alles Quatsch. Er hat also dann in Syrien gelebt, über viele Jahrzehnte ist dort als freier Mann gestorben.
Da klingt ja schon durch, das ist grundsätzlich ein sehr heikler Fall. Als Sie da damals angefangen haben zu suchen, war Ihnen da eigentlich bewusst, dass Sie sich möglicherweise in Teufels Küche begeben?
Ich war Gott sei Dank zu klein, zu naiv und zu blöd. Ich war also ein Student, habe damals auch erst mit dem Kabarett angefangen. Das war Mitte der 80er Jahre. Da habe ich noch semitische Sprachen studiert an der Münchner Uni, wollte arabische Länder kennenlernen. Und da begann meine Suche in Syrien nach Alois Brunner. Wusste zwar damals schon, dass er ein Staatsgeheimnis ist. Und Staatsgeheimnisse aufzudecken, das ist ja immer etwas heikel. Das sehen wir jetzt an dem Fall Snowden. Ich möchte mich da jetzt nicht vergleichen, aber man sieht schon, wenn ein Staat etwas unter der Decke hält und dann kommt jemand und deckt das auf, das ist nicht so wahnsinnig super. Und das war in meinem Fall natürlich auch so. Brunner ist ein Staatsgeheimnis von Syrien gewesen. In Deutschland wollte man auch mit ihm nichts zu tun haben. Also ich war schon der da wo rumgestochert hat, wo man nicht hätte rumstochern sollen. Wie gefährlich es tatsächlich manchmal war, das weiß ich vielleicht bis heute nicht. Einmal wurde ich festgehalten am ganzen Tag im Keller einer Polizeistation in Syrien. Das waren schon so Anzeichen, dass es nicht so toll ist. Aber da war eine große Leidenschaft dahinter, diesem Fall doch nachzugehen, weil ich den Eindruck hatte, sonst macht es ja niemand.
Wenn Ihnen jetzt von Anfang an jemand gesagt hätte, lassen Sie das bleiben, das ist gefährlich, da passieren Ihnen vielleicht Sachen, die Sie nicht erleben möchten, hätten Sie trotzdem weitergemacht und warum?
Ach ja, es ist so ein großer Gerechtigkeitssinn, den ich irgendwie in Fleisch und Blut habe, der mir aus der Familie mitgegeben worden ist, denn ich stieß ja durch Zufall drauf. Ich komme aus einer Münchner Familie. Wir sind weder eine Täter- noch eine Opferfamilie. Wir sind tatsächlich von den Generationen her so, dass wir recht friedlich durch die Kriege gegangen sind, wohl in der Familie. aber einen großen Sinn für Gerechtigkeit gepflegt haben. Ich befürchte nur, wenn mir jemand von Anfang an gesagt hätte, dass es so und so gefährlich sein könnte, dass ich keinen Deut irgendwie anders gemacht hätte. Das glaube ich ganz bestimmt.
Christian Springer war in Syrien auf der Suche nach dem NS-Kriegsverbrecher Alois Brunner. Seine Erlebnisse hat er festgehalten in dem Buch Nazi, komm raus. Ein mutiges Vorhaben war das. Und über Mut sprechen wir auch gleich noch weiter. Und zwar mit Irene Durukan, der Vorsitzenden des Vereins Mut und Courage Bad Aibling.
Extra, extra, tra, trakt. Die extra Information.
Wenn Sie jetzt Radio hören, wissen Sie überhaupt, was Sie hören? Ich kann es Ihnen sagen. Extra heißt das. Und wenn Sie wissen wollen, wem die Stimme gehört, die Sie hören, ja, da kommen Sie jetzt schnell drauf. Da fahren Sie, alias Christian Springer. Viel Spaß noch.
Gestern Abend hat der Kabarettist Christian Springer in Bad Aibling aus seinem Buch Nazi, komm raus gelesen. Eingeladen hat ihn der Verein Mut und Courage. Das war eine interessante und gelungene Veranstaltung, findet die Vereinsvorsitzende Irene Durukan.
Also ich bin vor allen Dingen sehr berührt. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, weil ich weiß, dass er das, was er gesagt hat und vorliest, erlebt hat. Und das ist sehr glaubhaft. Und da kommen ja durchaus Themen auf den Tisch, die schon fast verstörend sind von den Inhalten her. Und ich bin sehr berührt und bin sehr froh, dass ich heute da war.
Ihr Verein, der setzt sich ein für Mut und Courage. Auf Ihrem Button steht auch hier schon Mut und Courage. Was ist denn für Sie Zivilcourage? Was heißt das denn eigentlich für Sie?
Zivilcourage ist, wenn man aufsteht, also wenn man sich gegen Ungerechtigkeit auflehnt und aufsteht, aber dafür dann auch den eigenen Schaden in Kauf nimmt. Ich denke aber, wir sollten nicht nur über Zivilcourage sprechen, sondern eben über den Alltagsmut, weil da fängt alles an. Also das ist wichtig, ist es immer wieder zu üben im Alltag und auch hinzuschauen und mal zuzuhören und auch mal sich da schon gegen etwas stellen. Ja, und wir alle haben Werte, innere Werte, also eine Werteskala, eine innere Stimme. Und es wäre gut, wenn wir mehr darauf hören würden, dann könnten wir den Alltagsmut mehr üben und vielleicht in einer wirklich, wirklich schlimmen Situation dann auch aufstehen.
Haben Sie mal ein Beispiel für so eine Situation, in der man Alltagsmut üben müsste, könnte, sollte?
Das fängt in ganz kleinen an. Es geht dann schon auch mal um Eigeninteressenvertretung, dass man halt dann nicht, wenn man jetzt zum Beispiel etwas erreichen möchte, dann auch mal sagt, also sagen wir mal so, das ist vielleicht eine krisengrimmige Bedienung jetzt gerade dann, und dann kann man auch mal ansprechen und sagen, haben Sie einen schlechten Tag? Das kommt jetzt einfach so bei mir rüber, und dass man dann einfach mal in ein Gespräch geht und das sucht, das macht man ja normalerweise nicht, ja. Aber einfach da auch mal versucht, auf dieser menschlichen Ebene zu kommunizieren. Aber ich finde es ermutig, zum Beispiel, wir haben alle viel Zeitdruck und ich merke, meinen Kollegen geht's nicht so gut, auch mal dann die Frage zu stellen, brauchst du jemanden zum Sprechen? Kann ich dir helfen? Ja? Und dann sich die Zeit dann doch zu nehmen, das ist ja auch mutig. Ja? Und natürlich, wenn jetzt eine Frau vom Rad fällt, auch hinzugehen und zu sagen, kann ich Ihnen helfen? Also das sind einfach Dinge, die um uns herum passieren.
Also es gibt ja viele Situationen, gefährliche Situationen vor allem. Da weiß eigentlich jeder von uns, dass man da eingreifen sollte. Warum, glauben Sie, fällt uns das trotzdem so unheimlich schwer, oder warum tun das viele Leute nicht?
Ich glaube, das liegt ein bisschen an der deutschen Kultur auch. Also ja nicht auffallen, ja nicht laut werden oder so, wobei das ein ganz gutes Instrument ist, in schwierigen Situationen richtig laut zu werden, aufmerksam zu machen. Man soll nicht zu lang nachdenken. In Situationen, je länger man nachdenkt, desto eher handelt man dann nicht und hilft nicht. Ich denke, wir sollten uns mehr Gedanken auch über die Opfer machen, über die Menschen, die aus gewissen Situationen alleine nicht mehr rauskommen können. Und Minimum ist sowieso immer die Polizei anrufen, informieren, vielleicht andere Menschen dazu zu bringen, sich zu einem zu stellen, aktiv zu werden. Ich denke aber auch, also das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe, diese innere Stimme nochmal, die möchte ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Wenn wir mehr auf unsere innere Stimme hören, dann werden wir eher anderen helfen.
Beim Herrn Springer zum Beispiel hat seine innere Stimme ihn dazu gebracht, nach einem Kriegsverbrecher in Syrien zu suchen. Warum lohnt es sich, solche Gefahren auf sich zu nehmen? Was ist da, dass das aufwiegt?
Ich denke, das ist tatsächlich die große Frage, eine große Frage. Man macht sich auf den Weg, aber ich glaube auch, dass wie beim Herrn Springer und oder das, was ich auch oft erlebt habe, wenn man authentisch ist, also sie sind in diese Sache wirklich drin, mit all dem, was sie sind, dann können sie auch Wege einschlagen, die eigentlich viel gefährlicher werden. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also wenn sie wirklich das tun, was sie denken und fühlen und diesen Weg gehen und der Stimme folgen, dann werden sie wahrscheinlich auch Antworten bekommen. Aber das ist ja nicht nur ein äußerer Weg. Ich mache mich auf die Suche. Ich denke, das ist auch ein innerer Weg.
Mai 2007 in Bad Aibling. Irene Durukan hört Geräusche vor ihrem Schlafzimmerfenster. Draußen wird ein junger Mann brutal zusammengeschlagen. Sie zögert keinen Moment und rennt nach unten mitten in die Schlägerei. Mit Erfolg. Die Täter lassen von ihrem Opfer ab und verschwinden. So ist Irene Durukan bekannt geworden. Sie hat Preise bekommen und einen Verein gegründet. Im Gespräch hat sie mir erklärt, was das Ziel des Vereins Mut und Courage ist.
Also wir wollen immer wieder die Begriffe Respekt, Mut, Courage, Toleranz, Alltagsmut immer wieder ins Rampenlicht bringen. Das machen wir durch verschiedene Aktionen, also wie heute eine Lesung, Graffiti-Workshops, wir gehen in Schule, wir reden mit Schülern, wir halten Vorträge über Zivilcourage, da geht es dann aber auch mal um konkrete Tipps. Und wir versuchen das von vielen Ecken aufzuziehen und immer wieder ins Rampenlicht zu stellen und haben da auch ganz tolle und gute Momente gehabt und auch erlebt, dass Menschen durchaus sehr, sehr hilfsbereit sind. Und das müsste auch mal wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Also nicht nur, es gibt Gewalt, ich kann nichts tun und alles ist schlecht, es gibt auch viel, viel Gutes. Und das ist auch unser Thema, dass wir sagen, wir wollen auch wieder gegengewichten, also dass man das mal wieder mehr ins Bewusstsein holt.
Sie sind ja bekannt geworden deshalb, weil Sie in einer bestimmten Situation, in einer Schlägerei, wo also jemand wirklich bedroht war, eingegriffen haben. Hat dieses Ereignis auch zu dem Verein geführt?
Ja, also das erste gravierende Erlebnis war eigentlich eine Stammzellenspende. Und da hatte ich ein Gespräch mit einem Krebspatienten und da ist mir bewusst geworden, wie kostbar Leben ist und dass es Probleme gibt. Und dann gibt es wirkliche Probleme. Also manche machen wir uns selbst und es gibt aber wirkliche Probleme. Und später hatte ich das Erlebnis, dass ich helfen konnte und durfte. Und das hat dann natürlich in dem ganzen Geschehen dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir tun uns jetzt da zusammen und wir schauen, dass wir über diese Begriffe Mut und Courage sprechen. Und letztendlich kommt man dann einfach immer auf diese soziale Kompetenzebene und auf den Begriff Werte. Also was macht den Menschen ja aus.
Konkret, welche Aktionen sind jetzt in naher Zukunft geplant von dem Verein aus?
Also das nächste ist jetzt der 25. Januar, das ist ein Samstag um 11 Uhr. Da treffen wir uns im Antipaste in der Illerstraße in Bad Aibling. Das ist ein offenes Treffen. Das heißt, wer Interesse hat, uns da mal kennenzulernen, unsere Arbeit kennenzulernen, Fragen zu stellen, ist herzlich willkommen. Und wir werden da auch Themen abarbeiten. Aber wie gesagt, jeder ist herzlich willkommen.
Extra. Eine Sendung, ein Thema.